Zum Predigtext heute Morgen lese ich aus 2. Mose 15 die Verse 22 bis 27. 2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legt er Ordnung und Recht für es fest, und dort prüft er es. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Bis dahin, wir wollen uns, soweit wir können, zum
Die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Gerade. Dazu muss man nicht Mathematik studiert haben, da reicht schon die normale Schulbildung. Die kürzeste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Gerade. Doch Gottes Wege folgen eigenen Gesetzen. Nicht immer ist der kürzeste Weg auch der beste. Manchmal führen die Wege Gottes von Berlin nach Hamburg zunächst über München. Das entspricht in etwa der Wegführung Gottes, als er das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausführte. Von Gosen nach Kanaan gab es eine direkte und schnelle Verbindung Richtung Nordost. Die sogenannte Straße der Philister. Das war der kürzeste und der schnellste Weg, um das Volk Israel in das verheißene Land zu bringen. Am Mittelmeer entlang hätten sie binnen 11 Tagen in Kanaan sein können. Binnen 11 Tagen. Doch Gott führte sie nach Süden. Nach Süden, in eine ganz andere Richtung. Gott führte sie durch die Wüste. Und für diesen Umweg hat Gott gute Gründe. Von einem lesen wir in 2. Mose 13, Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Das wusste Gott auch, dass es da einen sehr viel kürzeren, schnelleren, direkteren Weg gab. Er führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte: Damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht etwa nach Ägypten zurückkehren. Das Volk Israel war nach mehreren 100 Jahren Sklaverei immer noch ein Volk mit Sklavenmentalität. Daran hatte sich durch die kurzfristige Herausführung aus der Sklaverei in Ägypten ja nicht mit Knopfdruck alles geändert. Die lange Zeit der Sklaverei hatte tiefe Spuren hinterlassen. Und auf der Straße der Philister hätten sofort harte Kämpfe auf das Volk gewartet. Und diesen waren sie noch nicht gewachsen. Diese Überforderung hätte möglicherweise dazu geführt, so sagt es Gott, dass sie wieder nach Ägypten, in die alte Sklaverei zurückgekehrt wären. Gott sieht das. Gott weiß das. Gott kennt sein Volk. Und Gott überfordert sein Volk nicht. Zu diesem Kampf sind sie noch nicht bereit. Und deshalb führt Gott sie einen Umweg. Das kann bei uns auch so sein. Alte Verhaltensmuster sind noch wirksam. Wir sind bestimmten Situationen und Kämpfen einfach noch nicht gewachsen. Doch Gott überfordert uns nie. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10, Vers 13, Gott aber ist treu. Gott aber ist treu. Und wie zeigt sich jetzt diese Treue? Konkret unter anderem darin, dass er nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Und weil Gott uns nie überfordert, weil Gott nie zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung immer auch uns den Ausgang mitliefert, ist es eben manchmal dazu nötig, uns Umwege zu führen, uns in die Wüste zu führen. Und damit kommen wir zu einem zweiten Grund, den Gott für seinen Umweg durch die Wüste nennt. Wir lesen das in 5. Mose 8, die Verse 2 und 5. Da spricht der Herr zu seinem Volk: Du sollst an den ganzen Weg denken, den ich, der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste habe wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du meine Gebote halten würdest oder nicht. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Der Umweg durch die Wüste führt uns also in die Glaubensschule Gottes. Und die Glaubensschule Gottes in der Wüste vermittelt uns nicht nur Gottes Erkenntnis, das ist schon viel, sondern sie vermittelt uns auch Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis. In den Wüstenzeiten Gottes lernen wir unser eigenes Herz kennen. Wenn wir hier lesen, dass er uns durch die Wüste wandern lässt, um uns zu demütigen, zu prüfen und zu erkennen, was in unserem Herzen ist, dann ist das doch nichts, was Gott bräuchte. Gott weiß doch, was in unserem Herzen ist. Gott kennt uns doch besser, als wir uns selbst kennen. Aber wir selber, wir kennen uns eben immer noch nicht. Wir geben uns immer noch Selbsttäuschungen über uns hin. Wir machen uns immer noch Illusionen, Träume, Fantasien über uns selbst. Wir haben nicht nur ein falsches Bild von Gott, wir haben auch ein falsches Bild von uns selbst. Und da führt Gott uns in die Wüste, in die Erprobung, in die Hitze, damit offenbar werde, was in unserem Herzen ist, wie wir wirklich sind. Bevor man ein neues Produkt auf den Markt gibt, unterzieht man es einer Materialprüfung. Und bei dieser Materialprüfung setzt man ein neues Produkt extremen Belastungen aus. Druck, Hitze. Und unter diesen extremen Belastungen in dieser Materialprüfung soll sich erweisen, ob und wofür und wie weit ein Produkt taugt und Belastung standhält und brauchbar ist. Und so kommen wir zur Selbsterkenntnis immer nur an den Stellen, wo Gott unser Leben so einer Materialprüfung unterzieht, uns Hitze und Druck aussetzt, damit wir von unseren Selbsttäuschungen über uns selbst befreit werden, damit wir erkennen, wie wir wirklich sind und uns ganz auf Gott und seine Gnade werfen und endlich begreifen, dass nicht in uns irgendetwas liegt, was uns Hoffnung und Heil geben könnte. Wüstenzeiten sind Erziehungszeiten Gottes, wo wir demütig werden. Ja, Gott demütigt uns. Aber warum? Weil er uns klein machen will? Nein. Die Bibel sagt, den Demütigen, den schenkt Gott Gnade. Den Hochmütigen aber, den widersteht Gott. Was ist die schlimmste Sünde unseres Lebens? Hurerei? Schlimm, aber nicht das Schlimmste. Was ist das Schlimmste? Hochmut. Die Hybris, der Hochmut, die Überheblichkeit unseres Herzens ist die schlimmste, tiefste Sünde unseres Lebens. Und die Bibel sagt, das ist die Ursünde des Teufels. Durch den Hochmut, die Selbstüberhebung, das Streben nach oben, nach eigener Größe, nach eigenem Ruhm, nach eigener Ehre. Dieses Streben hat den Teufel zu Fall gebracht. So sagt es uns die Bibel. Du sprachst in deinem Herzen, ich will mich gleich machen dem Höchsten, mich hinaufbegeben auf die höchsten Berge und Örter. Darum habe ich dich hinabstürzen lassen. So spricht Gott über den Teufel. Und Paulus sagt einmal in einem seiner Briefe, man soll keinen Neuling in der Gemeinde in führende Positionen gleich reinstellen, damit dieser Neubekehrte sich nicht in seinem Herzen überhebt und in das gleiche Gericht des Teufels falle, nämlich die Selbstüberhebung und die Demütigung, die dann folgt. Unsere Schwächen sind für Gott kein Problem. Kein Problem. Unsere vermeintliche Stärke, die ist das Problem. Und darum sind diese Demütigen Gottes Gnade, weil er dem Demütigen Gnade schenken kann und dem Hochmütigen widerstehen muss. Und in den Wüstenzeiten unseres Lebens werden wir demütig. Hier erkennen wir, wie es wirklich um uns bestellt ist. Wüstenzeiten sind also Erziehungszeiten Gottes, wo wir vorbereitet werden für die kommenden Aufgaben als Königspriester Gottes mit dem Christus. Das ist unsere Berufung. Mit dem Christus königlich und priesterlich in den kommenden Zeitaltern zu dienen und zu herrschen mit dem Christus. Königspriester Gottes zu sein. Und ohne den Umweg durch die Wüste wären wir für diese Aufgabe völlig untauglich. Um mit dem Christus königlich und priesterlich, eben auch priesterlich zu herrschen, braucht es Menschen, die in der Gluthitze der Wüste zubereitet worden sind. Durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Nur so. Durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Ich muss gerade daran denken, Christian Berthe, als ich vor, weiß ich nicht, einem guten Jahr bei euch in Mönchengladbach war, da hat mich dann Klaus Dieter empfangen da in seinem Haus und mit einmal habe ich gestaunt, der hatte so einen schönen großen Baum vor seinem Haus und der Baum war weg und in seinem Vorgarten sah es ganz wüst aus.
Die Gehwegplatten waren nach oben gedrückt und ich dachte, was ist hier los?
Und dann erklärte mir der Bruder, ja, ich hatte hier einen Baum stehen, der war ein Flachwurzler. Und dieser Baum hatte Wurzeln, die nicht in die Tiefe gingen, sondern die knapp unter der Erdoberfläche nur blieben, aber sich hier weit ausbreiteten und dann nach oben drückten. Und die haben den Vorgarten zerstört, die Gehwegplatten und alles Mögliche zerstört, die Wurzeln haben nach oben gedrückt. Dann musste er diesen Baum umhauen. Es gibt bei den Bäumen Flachwurzler und Tiefwurzler. Die Flachwurzler, die haben ein breites Wurzelgeflecht, einen ganz breiten Radius. Die gehen überall hin mit ihren Wurzeln. Aber sie gehen nicht tief. Sie bleiben knapp unter der Erde. Und wenn dann ein Sturm kommt, dann hat dieser Baum keine Wurzeln, die ihn halten, sondern dieser Sturm haut ihn um. Und diese Flachwurzler können auch nur da gedeihen, wo Feuchtigkeit ist an der Oberfläche. Da, wo trockenes Land ist oder eine trockene Zeit kommt, da haben die Mühe zu überleben. Aber die Tiefwurzler, die stecken ihre Wurzeln ganz tief in die Erde und können unten, von unten her, das Grundwasser ziehen und auch in Zeiten der Dürre überleben. Ja? Und so sagt die Bibel, sollen auch wir als Menschen ganz neu Wurzeln nach unten und Frucht bringen nach oben. Und zu diesem Wurzeln nach unten muss man wissen, dass Gott in seinem herrlichen Garten Tiefwurzler haben möchte. Keine Flachwurzler. Keine oberflächlichen Menschen, die überall auf jeder Hochzeit tanzen, aber an der Oberfläche bleiben, deren Leben nicht in die Tiefe geht, die ihre Wurzeln nicht ganz tief in Gott, in seinem Wort haben. Und die dann auch umgehauen werden von den Stürmen, in die jeder von uns hineinkommt. Jeder. Und in den Stürmen zeigt es sich, wie tief sind wir verwurzelt. Halten wir Stand dem Sturm oder werden wir umgehauen, weil wir nur Flachwurzler sind? Interessant, ich habe gelesen, dass diese Tiefwurzler eigentlich im Fachvokabular Pfahlwurzler heißen. Pfahlwurzler. Und das griechische Wort für das Kreuz kann man übersetzen mit Pfahl. Pfahl. Also selbst hier in diesem Bild wird deutlich, die Pfahlwurzler, die Tiefwurzler, das sind die, die mit Christus gekreuzigt sind, die diesem Wort Jesu folgen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nur in diesem Mitgekreuzigtsein mit Christus, da bekommt unser Leben Tiefe auf dem Kreuzesweg mit Jesus. Was sind wir? Flachwurzler oder Pfahlwurzler? Nur durch die Tiefen unseres Lebens bekommt unser Leben Tiefe. Vor allem aber führt uns Gott in die Wüste, um mit uns allein zu sein und uns zum Herzen zu reden. Wir lesen in Hosea 2, 16 bis 17, darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr dort zum Herzen reden. Aha. Gott führt sein abgefallenes Volk, von ihm abgefallenes Volk in die Wüste. Warum? Um ihr dort zum Herzen zu reden. Dann gebe ich ihr von dort aus, von der Wüste aus, ihre Weinberge und das Tal Achor als Tor der Hoffnung. Und dort, in der Wüste, wird sie willig sein, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag,
als sie aus dem Land Ägypten heraufzog.
Hier spricht Gott Jahrhunderte später in eine Situation des Abfalls und der Untreue seines Volkes hinein. Und er erinnert dabei an die Anfangszeit Israels in der Wüste. Und Gott kündigt an, sein abgefallenes und untreues Volk in übertragenem Sinne wieder in die Wüste zu führen. Die Wüste ist nicht nur der Ort der Gluthitze in Anfechtungen und Leiden. Die Wüste ist auch der Ort der Einsamkeit, wo alles andere plötzlich verschwindet und wir allein sind mit Gott. Diese Einsamkeit in der Wüste hat mich immer besonders fasziniert, wenn ich das erleben durfte. Diese Einsamkeit in der Wüste. Alles andere verschwindet. Wir sind allein mit Gott. So ist Jesus am Beginn seines öffentlichen Wirkens zunächst 40 Tage in die Wüste gegangen, um dort mit dem Vater allein zu sein und sich in den Anfechtungen des Teufels zu bewähren und Vollmacht für seinen künftigen Dienst zu gewinnen. Paulus, als er zum Glauben kam, ging 3 Jahre nach Arabien in die Wüste, um sich vorbereiten zu lassen für seinen Dienst. Mose, nach 40 Jahren Power-Ausbildung in Ägypten, wird von Gott erst 40 Jahre in die Wüste geschickt, bevor er seinem Auftrag, das Volk zu erlösen, nachkommen kann. Merkt ihr? Und Jesus, der startet nicht gleich rein, der geht in die Wüste. Und die Bibel sagt, um dort von dem Teufel versucht zu werden, wurde er von dem Heiligen Geist in die Wüste geführt. Also Wüstenzeiten sind von Gott ganz wichtige Zeiten in unserem Leben. In der Wüste möchte Gott mit uns allein sein. Gott schickt uns in die Wüste, um uns beiseite zu nehmen, um allein mit uns zu sein, um uns in der Stille und Einsamkeit der Wüste ganz tief, ganz persönlich zu begegnen und uns zum Herzen zu reden. Und die Weinberge, das Tor der Hoffnung, das will er uns von dort aus schenken. In der Gottesbegegnung der Wüste macht Gott unser Leben wieder fruchtbar und schenkt uns ein neues Tor der Hoffnung. Und deshalb tut Gott beides in unserem Leben. Er macht Ströme zur Wüste und er macht die Wüste zum Wasserteich. So lesen wir es im Psalm 107, die Verse 33 und 35. Ein ganz paradoxes, gegensätzliches Wort. Da heißt es von Gott, er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land. Aha. Und dann 2 Verse später, er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Ja, warum dieses gegensätzliche Handeln Gottes? Gott macht die Ströme unseres Lebens, die uns weggeführt haben von ihm, die macht er zur Wüste, um diese Wüste für uns in der Begegnung mit ihm zum Wasserteich zu machen, zu Wasserquellen, die ins ewige Leben hineinfließen. Gott führt uns also manchmal in die Wüste, um unser Leben zu einer Wasserquelle zu machen. Und Gott führt uns manchmal Umwege, um uns desto sicherer an sein Ziel zu bringen. Dass dieser Umweg in der Wüste aber 40 Jahre dauerte, das war allerdings eine Folge des Unglaubens. Davon lesen wir im 4. Buch Mose, das ist die Sache mit den Kundschaftern. Es gibt also Umwege Gottes und es gibt Umwege des Unglaubens in unserem Leben. Die ersten sind heilvoll, die zweiten unnötig. Und nicht jeder Umweg Gottes müsste auch so lange dauern. 40 Jahre hätten es nicht sein müssen. Ein gutes Jahr, 1,5 Jahre. Das war der Umweg, den Gott im Sinn hatte. Und durch den Unglauben des Volkes
wurden aus diesen 1,5 Jahren Umweg 40 Jahre Umweg. Nicht jeder Umweg Gottes in unserem Leben müsste so lange dauern. Wenn wir uns nur im Glauben auf ihn einließen und uns endlich für das Ziel öffnen würden, dass er sich mit diesem Umweg in unserem Leben gesetzt hat. Aber aufs Ganze gesehen bleibt es dabei. Der Weg Gottes in das verheißene Land führt auch in unserem Leben immer durch die Wüste. Heute gleicht unser gesamtes Leben auf Erden einer Wüstenwanderung. Wir alle sind noch unterwegs in der Wüste dieser Welt, in der Hitze ihrer Anfechtung und in der Kälte ihrer Lieblosigkeit. Der Einzug ins verheißene Land steht erst noch bevor, in das himmlische Vaterhaus und die Freude des kommenden Gottesreiches. Diese Wüstenwanderung hat allerdings ganz unterschiedliche Etappen. Und zwei davon wollen wir uns jetzt noch anschauen. Die Etappen Mara und Elim. Wir haben im Text gelesen, dass uns hier in einem Kapitel, in wenigen Versen, drei völlig unterschiedliche Situationen des Volkes Gottes in der Wüste gezeigt werden. Und diese drei völlig unterschiedlichen Situationen folgen in kürzester Zeit Schlag auf Schlag. Das Schilfmeer, Mara und Elim. Drei Stationen in der Wüste, die ganz schnell aufeinander folgen. Gerade noch hat Gott sein Volk am Schilfmeer vor der Heeresmacht der Ägypter errettet. Das Volk stimmt ein großes Loblied an. Freude, Jubel, ein riesen Lobpreiskonzert zur Ehre Gottes. Es herrscht eine geradezu euphorische Stimmung nach dieser erfahrenen Rettung. Und dann bricht Israel vom Schilfmeer auf und zieht 3 Tage durch die Wüste. 3 Tage. 3 Tage Hitze, Durst und ein anstrengender Weg durch die Geröllwüste des Sinai. Das war sehr ernüchternd und nicht das, was sie sich unter einem Weg mit Gott vorgestellt hatten. Sie dachten, jetzt geht's von Paradies zu Paradies. Und dann kommen sie nach Mara. Dort ist eine Wasserquelle. Endlich! Und dann im wahrsten Sinne des Wortes die bittere Enttäuschung. Das Wasser ist nicht trinkbar. Es ist bitter. Da fängt das Volk an zu murren. 3 Tage. Liegen zwischen dem Lobpreiskonzert am Schilfmeer und diesem Murrkonzert am Mara. Das kennen wir doch alle, oder? Manchmal liegen zwischen diesen beiden Grundstimmungen unseres Lebens nicht einmal 3 Tage, sondern nur 3 Minuten. In Jeremia 17, Vers 9 lesen wir: Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Das ist unser Herz. Gerade noch trotzig und stark und ich will und ich mache und ich kann. Und Sekunden später, ich kann nichts und ich bin nichts und ist alles so öde und traurig und wie soll das alles nur werden? Sekunden, oft nur. Liegen zwischen diesem Umschlag. Unser Herr kennt unser Herz. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagt Ding, beides. Wer kann es ergründen? Er. Und es kann so vieles geben, was uns das Leben verbittert. Mara, Bitterkeit, bitteres Wasser. Auch nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, auch nach der Erfahrung der Rettung am Schilfmeer. Plötzlich führt Gott uns in die Wüste.
plötzlich kommen wir nach Mara. Und Mara heißt übersetzt Bitterkeit. Das Wasser in Mara ist für uns ungenießbar. Es ist bitter und es macht uns bitter. Menschen haben uns verletzt und enttäuscht. Krankheit und Not sind eingebrochen in unser Leben. Wir sind unzufrieden mit der Wegführung Gottes. Und dann wird aus dieser kleinen Wurzel der Bitterkeit etwas, was mein ganzes Herz, mein ganzes Leben erfüllt. Ich bin bitter, tief bitter gegen Menschen und gegen Gott. Naomi, das Buch Ruth, war verheiratet, hatte zwei Söhne und dann wurde es im verheißenen Land, in dem Land, wo sie hingehörten von Gott her. Da kam eine Hungersnot, da kam eine Dürre, da kam eine Dürrezeit. Und dann sagen die vier, wir gehen nach Moab. Da haben wir bessere Chancen auf gute Ernährung. Und sie verlassen das Land, das Gott ihnen gegeben hat, das verheißene Land. Sie verlassen es, weil sie die Dürre im verheißenen Land nicht aushalten. Und denken, da in Moab, in dem gottfeindlichen Moab, geht es ihnen besser. Da ziehen sie hin. Mit all der menschlichen Hoffnung. Und dann nach vielen Jahren kommt diese Naomi zurück nach Israel. Ihr Mann tot, ihre Söhne tot. Mitbringt tut sie eine Schwiegertochter, die Ruth. Und sie kommt an, alle staunen, bist du nicht die, die damals weggegangen ist? Ja. Ach, du bist doch die Naomi. Nein, nein, nennt mich nicht Naomi. Nennt mich Mara. Denn der Herr hat bitter gemacht, mein Leben. Bitterkeit. Und dann fangen wir an zu murren. Wir machen Gott Vorwürfe. Wir hadern mit ihm. Wir werden bitter gegen Gott und bitter gegen Menschen. Und diese Bitterkeit beginnt uns auszufüllen, zu vergiften, zu beherrschen. Mara ist der Ort der Bitterkeit in unserem Leben. Aber Gott zeigt dem zu ihm schreienden Mose den Ort, wo unsere Bitterkeit verwandelt werden kann in Süße. Wo bitteres, ungenießbares Wasser verwandelt wird in süßes, erquickendes, lebensspendendes Wasser. Der Herr zeigte Mose ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und das Wasser wurde süß. Dieses Holz steht hier prophetisch, symbolisch für das Holz, an das Jesus genagelt wurde. Für das Kreuz von Golgatha. Und erst wenn das Holz in das bittere Wasser hineinkommt, findet die Verwandlung statt. Erst die heilsame Kraft dieses Holzes macht mitten in der Bitterkeit aus bitterem Wasser Süßwasser. Für uns heute übertragen bedeutet das. Erst wenn wir unsere Bitterkeit dem Mann am Kreuz bringen, wenn wir unsere Bitterkeit endlich loslassen und mit ans Kreuz Jesu nageln lassen, wenn wir unser persönliches Kreuz bejahen und uns als Mitgekreuzigte mit dem Christus verstehen, wenn wir die Bitterkeit unseres Lebens vertrauensvoll in die Liebe Gottes hineinlegen, die sich am Kreuz offenbart. Dann werden wir erleben, wie Bitterkeit in Süße verwandelt wird. Wie das geschieht, ist schwer mit Worten zu sagen. Es geschieht einfach. In der Begegnung mit ihm, wo wir die Bitterkeit loslassen und Ja sagen zu Gottes Kreuzesweg. Meine Frau und ich, unsere ganze Familie, haben ja
stramme letzte 2,5 Jahre hinter uns. Das war eine heftige Wüstenzeit. Und dann hatten wir ein paar Tage zwischendrin, meine Frau und ich, wo wir uns 3 Tage für uns genießend ausruhen konnten, die Kinder auf einer Freizeit. Und da haben wir uns so drauf gefreut. 3 Tage. Dann sind wir da unterwegs und dann gehen wir spazieren und verletzt sich meine Frau so stark, dass sie gar nicht mehr laufen konnte und nicht mehr Auto fahren konnte. Also es war so richtig einmal mitten reingehauen. Versteht ihr, das ist für sich genommen eigentlich noch kein Drama. Aber in unserer Situation war es das. Nach der Zeit und der Vorfreude auf die 3 Tage rein durchgestrichen. Da bin ich so bitter geworden. So bitter. Und wir mussten von da aus nach Langsteinbach und da sollte ich dann Predigten halten in Langsteinbach. Wir sind dann losgefahren und mein Herz war voller Bitterkeit gegen Gott. Und dann hatte ich am Abend, sollte ich predigen. Und ich sitze da im Zimmer am Schreibtisch und wisst ihr, das macht sich ganz schlecht, mit so mager Herzen zu predigen. Das geht ganz schlecht. Und dann habe ich gerungen und gebetet und geschrien zum Herrn und dann so meine Bibel aufgeschlagen und komme an das Wort Jesaja 45, Vers 9. Weh dem, der mit seinem Bildner rechtet, ein Tongefäß unter irdenen Tongefäßen. Sagt etwa der Ton zu seinem Bildner, was machst du? Und sagt etwa dein Werk von dir, er hat keine Hände. Weh dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du und zur Frau, warum hast du wehen? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner. Wollt ihr mich etwa wegen meiner Kinder fragen und über das Werk meiner Hände mir Befehl geben? Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr erschaffen. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, ja. Ich habe eine Stellung eingenommen vor Gott, die mir so nicht zukommt. Ich habe mich zum Ankläger Gottes aufgeworfen. Und da ist mein Herz hart und bitter geworden. Und jetzt spricht dieser Gott aus seinem Wort zu mir und sagt, ist es recht, als Tongefäß zu seinem Bildner zu sagen, was machst du? Ja, das war genau meine Situation. Was machst du? Und Gott sagt, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich bin der Herr. Ich habe den Plan. Und dann konnte ich das loslassen in diesem Moment. Konnte mich beugen. Ja sagen. Mich beugen unter den Willen Gottes. Und sagen, du hast recht. Du machst richtig. Du hast alles recht. Alle Verfügungsgewalt über unser Leben. Und da verschwand die Bitterkeit. Und Friede kam ins Herz. Und ich konnte predigen. Und Daniel Muhl, der hat gerade jetzt in diesen Tagen in Maljaso erzählt, als wir auch über dieses Thema gemeinsam nachdachten, dass ihn auch vor einiger Zeit ein Mensch ganz schwer verletzt und in Frage gestellt hat. Und er erzählte, ich bin mit dieser Bitterkeit in meinem Herzen nicht klargekommen. Und dann mit einmal lese ich in der Bibel von Jesus, wie dieser Jesus von den Kriegsknechten bespuckt, gefoltert, misshandelt wird. Wie dieser Jesus am Kreuz hängt, ausgelacht und wieder verspottet wird und dann betet, Herr, vergib ihn, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Daniel sagte, in dem Moment, als ich Jesus da am Kreuz angeschaut habe, wie er dieses ganze Unrecht der Menschen erlitten hat und nicht bitter geworden ist, sondern in der Liebe war, sagte, das hat ihn überwältigt mit seiner Situation. Und dann ist er durchgebrochen und konnte diese Bitterkeit loslassen. Das ist der Moment, wo das Holz ins Bittere kommt. Loslassen. Lass deine Bitterkeit los. Gib sie diesem Mann am Kreuz. Ganz anders Elim Elim heißt übersetzt Bäume, Stärke. Es ist der Ort der Ruhe und Erquickung. Ein Ort, wo wir im Schatten der Bäume ruhen und neue Kraft tanken können. Wo es frisches Wasser gibt im Überfluss. Wo wir neue Stärke gewinnen. Und jetzt das Interessante an dieser Wüstenwanderung. Elim folgt direkt auf Mara. Lest das im Text selber nach. So wie Mara auf das Schilfmeer direkt folgt, so folgt Elim, dieser Ort der Erquickung, der Ruhe, diese Oase, direkt auf Mara. Aber nach Elim kommst du nur, wenn du die Bitterkeit in Mara losgelassen hast. Solange du deine Bitterkeit festhältst, kommst du von Mara nicht nach Elim. Und das ist die Tragik im Leben vieler Menschen. Solange wir in diesem Leben durch die Wüste wandern, werden wir immer wieder an ein Mara kommen und hoffentlich auch immer wieder an ein Elim. Aber nach Elim, an den Ort der Erquickung, wo wir Gott neu als den erleben können, der uns Ruhe und Frieden und Freiheit beschenkt. Dieses Elim erleben wir nur, wenn wir Mara verlassen. Und Mara verlassen wir nur, wenn wir die Bitterkeit unseres Lebens loslassen und ihm geben. Dem, der als die Liebe am Kreuz hängt für uns. Und jede Bitterkeit unseres Herzens, jede Ungerechtigkeit, jede Verletzung, die man uns zuführt, ja, die führt jeder von uns. Hat Ungerechtigkeit erlitten, Lieblosigkeit erlitten, Verletzung erlitten, jeder von uns. Wir brauchen das, zu erkennen, dass Jesus am Kreuz unsere Bitterkeit trägt und in seine Liebe hineinnimmt, dass wir uns ganz neu in ihm bergen, abgeben und Ja sagen zu den Führungen unseres Lebens, die uns nicht gefallen. Er macht die Bitterkeit unseres Lebens zu süßem, frischem Wasser. Das schenke Gott jedem von uns. Amen. Wir wollen beten. Herr, du kennst uns durch und durch. Du kennst unser hartes Herz, unser bitteres Herz. Du weißt, wie oft wir enttäuscht sind von uns selbst. Doch du bist nie enttäuscht von uns, denn du kennst uns. Du hast dich nie einer Täuschung hingegeben im Hinblick auf uns. Und darum können wir kommen und wissen, dass du uns nicht verstößt. Dass du nicht die Nase voll hast von uns. Dass du nicht die Geduld mit uns verlierst. Sondern wir dürfen immer wieder zu dir kommen und dir die Bitterkeit und Not unseres Lebens bringen. Danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du die ganze Ungerechtigkeit dieser Welt auf dich gezogen hast, erlitten hast und die ganze Schuld und Bitterkeit unseres Lebens. Danke, Herr Jesus, dass du uns mit hineinnimmst in deine Auferstehung, in dein Leben. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, eins gemacht sind mit dir. Und Herr, so führe uns durch diese Wüstenwanderung unseres Lebens und gib jedem Einzelnen von uns diese Gnade, nicht in Mara festzuhängen, sondern weitergehen zu können zum Elim und weiter durch die Wüste bis zu dem Tag, an dem wir dann einziehen dürfen in das Land der Verheißung, in dein himmlisches Vaterhaus bei dir. Danke, Herr Jesus. Amen.